Hallo und schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Beide Seiten Live. Heute haben gleich zwei renommierte Forschungsinstitute brisante Prognosen vorgestellt. Das WIFO und das Institut für höhere Studien.
Nur sehr erfreulich sind die nicht. Wir stecken in der längsten Rezession seit 1945 im dritten Rezessionsjahr. Heuer wird ein Rückgang beim Wirtschaftswachstum von 0,2 bis 0,3% prognostiziert.
Statt wie im Dezember noch vorhergesagt ein Wachstum von 0,6 bis 0,7%. Es gibt also einiges zu besprechen. Das machen wir heute in dieser Sendung ganz ausführlich. Der Minister für Finanzen ist heute bei uns zu Gast, Markus Matterbauer.
Und auch der ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer. Und Wolfgang Hartmannsdorfer sitzt jetzt auch schon bei uns. Herr Hartmannsdorfer, schön, dass Sie heute da sind.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Schönen guten Abend.
Fangen wir gleich an mit diesen ganz aktuellen Prognosen von IHS und WIFO eben. Was haben Sie denn für einen Plan? Wie wollen Sie denn aus dieser Rezession, die jetzt ja schon im dritten Jahr ist, rauskommen?
Also erstens einmal, die Situation ist herausfordernd. Die Wirtschaftsforscher haben das ganz klar auf den Tisch gelegt. Man sieht auch, wie schwierig derzeit die Geopolitik, die Handelspolitik auch einzuschätzen ist. Stichwort Zölle aus den USA, China, das ganz offensiv auch nach Europa drängt. Umso entscheidender ist es, dass es eine Bundesregierung gibt, die einen klaren Plan hat. Erstens das Budget zu konsolidieren. Ein konsolidiertes Budget ist Grundvoraussetzung auch für die internationale Reputation unseres Standortes, aber auch entscheidend, dass wir in Zukunftsinvestitionen gehen können. Und zweitens zwei Sofortpakete, ein Mittelstandspaket, um Unternehmertum zu attraktivieren in dieser schwierigen Phase. Und zweitens ein Leistungspaket, ein klares Bekenntnis, dass wir Fleiß, dass wir Leistung belohnen wollen mit ganz konkreten Maßnahmen wie die Einführung einer steuerfreien Mitarbeiterprämie, nächstes Jahr ein eigenes Modell für Arbeiten im Alter oder auch die steuerliche Beanreizung von Überstunden, weil wir werden aus dieser Krise nur herauskommen, wenn wir auf der einen Seite schauen, dass sich Leistung wieder auszahlt, wenn wir zweitens schauen, dass wir den schlanken Staat sicherstellen, entbürokratisieren und drittens vor allem an unserer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Das ist das Hauptproblem von Österreich, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
Sie haben schon einige Maßnahmen jetzt angesprochen. Hören wir uns vielleicht ganz kurz an, was Gabriel Felber-Mayer vom WIFO, der das eben heute auch vorgestellt hat, was der gesagt hat und was der für Strukturreformen da ins Auge fasst. Hören wir kurz rein.
Die Krise ist zu einem großen Teil strukturell und nicht bloß zyklisch. Sie ist zu einem großen Teil hausgemacht und nicht bloß importiert. Und von selber geht die Krise nicht weg. Die neue Bundesregierung muss mutige Strukturreformen auf den Weg bringen, um den Abstieg zu stoppen.
Sie haben jetzt schon einige Dinge erwähnt, die Sie gesagt haben. Glauben Sie, wird das reichen, dass Österreich eben aus diesem Abwärtstrend wieder herauskommt? Wie gesagt, drei Jahre hintereinander schrumpft jetzt die Wirtschaft in Österreich. Das ist ein Schreckgespenst für den Wirtschaftsminister.
Also die Krise ist zum Teil hausgemacht, das ist richtig, aber nur zum Teil, weil viele geopolitische Verwerfungen, internationale Krisen von einem kleinen Land wie Österreich auch nicht beeinflussbar sind. Aber ja, der Herr Professor hat recht, wir müssen uns selbst auch am Riemen reißen. Erstens, was unsere Einstellung betrifft, das betrifft uns alle, wenn wir nicht wieder ein leistungsfreundliches Österreich schaffen, ein Österreich schaffen, das bereit ist für den Wettbewerb, das richtige Mindset auch haben, diese Herausforderungen anzunehmen, dann werden wir auf Dauer den Wohlstand nicht halten können. Wir haben aber auch aus Politik ganz konkrete Maßnahmen, die nicht nur auf der Agenda stehen, sondern jetzt konsequent umzusetzen sind. Das Thema Konsolidierung des Budgets, das ist eine sehr mutige Reformagenda dieser Bundesregierung. Da geht es immerhin im ersten Jahr um 6,3 Milliarden Euro, die wir einsparen wollen. Nächstes Jahr 8,7 Milliarden Euro. Das macht man nicht im Vorbeigehen. Da muss man schon wirklich ordentlich auch in die Substanz hineingreifen. Und wir brauchen vor allem Maßnahmen, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit auch wieder zurückkommt. Was bedeutet den Fokus auf Innovationen, auf Schlüsseltechnologien? Was bedeutet die Internationalisierung, die Exportorientierung unserer Wirtschaft? Oder auch die große Frage, wie haben wir ausreichend Fachkräfte zur Verfügung, um weiterhin auch wirtschaftlich ein starkes Land sein zu können?
Viele Fragen auch aufgeworfen, die beantwortet werden müssen, wie jetzt haben Sie gerade gesagt, die Fachkräfte und vorhin auch schon, zum Budget kommen wir noch, wir versprechen es, aber bleiben wir vorher noch bei den Paketen, die Sie auch angesprochen haben für die Wirtschaft. Das Sofortpaket für den Mittelstand und ein Leistungspaket. Da haben Sie ein paar Einzelmaßnahmen jetzt auch aufgezählt, die Überstunden, die zum Beispiel, wo es Anreize geben soll, Anreize für länger arbeiten im Alter. Wir wissen aus dem Mittelstandspaket die Belegpflicht, die da bis 35 Euro fallen soll. Das sind trotzdem alles Einzelmaßnahmen. Jetzt nochmal auf Gabriel Felbermayr zurückzukommen. Wo sehen Sie denn die wirklich große Strukturreform?
Also es sind immer ein Bündel an Einzelmaßnahmen, weil wenn es die eine einzige Maßnahme geben würde, die man einfach umsetzt und dann ist die Welt in Ordnung und gut, dann glaube ich, könnten uns das auch die Herren Professoren Wirtschaftsforscher sagen, was zu tun ist. Was wir brauchen, ist entschlossen ein Bündel an Maßnahmen, dass wir erstens sicherstellen, dass sich Arbeit, Mehrarbeit auszahlt und lohnt, dass wir zweitens schauen, dass der Staat, und das können wir trotz Budgetdefizit machen, schlanker und effizienter wird. Das fängt an bei kleinen Dingen, wie zum Beispiel das Mittelstandspaket, dass wir die Steuerbürokratie für Unternehmen deutlich reduzieren, Stichwort Pauschalierungsgrenzen, die wir verdoppeln. Das geht aber bis hin zu großen Fragen, die großen Genehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, alles, was entscheidend ist für Investitionen in den Standort, da mehr Tempo hineinzubringen und da einfacher und einen schnelleren Start auch sicherzustellen. Und ich glaube, wenn man sich das Regierungsprogramm durchliest, ist es ein sehr starkes Wirtschaftskapitel, ein sehr starkes Standortkapitel, das jetzt Schritt für Schritt auch umgesetzt wird.
Der Professor Felbermayr, der hat sogar einen Vorschlag gehabt. Ich bin nicht sicher, ob der Ihnen gefallen wird. Hören wir uns das ganz kurz an, was er da gesagt hat.
Das heißt jetzt für mich, dass zunächst einmal dort, wo der Staat direkt Einfluss hat, das gilt natürlich bei den Gehältern im öffentlichen Dienst, unseren Gehältern, das gilt aber auch bei den Pensionen, bei den Sozialleistungen, dass man vorsichtig unter der Inflationsrate bleiben soll. Ich würde jetzt nicht sagen Nullrunde, ich würde nicht sagen Verzicht im Sinne sogar von Rückgang, aber nicht den vollen Inflationsausgleich. Das geht auch nicht.
Ist das vorstellbar für Sie? Es fällt nicht ganz in Ihr Ressort rein, schon klar, aber trotzdem.
Aber es bringt sehr gut zum Ausdruck das Hauptproblem, das wir haben. Wir haben in den letzten 5 Jahren einen massiven Rückgang des Wirtschaftswachstums gehabt, BIP 5% minus. Und in der gleichen Zeit sind die Einkommen um 2% gestiegen. Das heißt, ja, das ist eine riesengroße Herausforderung, wie wir es schaffen, in künftigen Jahren die Entwicklung der Einkommen wieder zu synchronisieren mit unserer Wertschöpfung oder anders gesprochen. Wir müssen alles tun, dass die Wertschöpfung wieder stattfindet, die Produktivität steigt, die Wettbewerbsfähigkeit steigt, um auch gerade in einem Hochlohnland wie Österreich nicht nur die Löhne zu rechtfertigen, sondern auch sicherzustellen, dass wir unsere Produkte am internationalen Markt auch verkaufen können. Weil darum geht es, dass die Leute auf dieser Welt zu österreichischen Produkten greifen und nicht zu Produkten greifen aus anderen Ländern. Und da geht es natürlich auch um die Frage der Löhne, um die Frage der Gehälter und das auch in einem guten Einklang zu bringen.
Das ist genau dieser Spagat. Also die allgemeinen Löhne und Gehälter, die sind ja bekanntlich in Österreich auch Sozialpartnerschaftssache. Aber Gabriel Felbermayr hat da ganz konkret angesprochen, die eben im öffentlichen Dienst und die Pensionen, wo sehr wohl die Regierung natürlich...
Aber das tut ja die Regierung auch. Ich glaube, das Thema Pensionen, da hat der Professor
aber
absolut...
Aber ganz konkret nachgefragt, ja? Weil es war ja ein wirklich konkreter Vorschlag von Gabriel Felbermayr. Sind Sie dafür, dass der Abschluss unter der Inflation jetzt sein müsste, der nächste?
Ich bin dafür, dass wir bei den Pensionen etwas machen müssen und das tut auch die Bundesregierung, nämlich ganz konkret, wir widmen uns der Korridorpension. Also ab wann kann man wirklich auch in die Korridorpension gehen? Wie viele Versicherungsjahre braucht man da? Das machen wir enger. Wir dann das System der Altersteilzeit heranführen, auch an die Teilpension und auch was die Krankenversicherungsbeiträge für Pensionistinnen und Pensionisten betrifft, nehmen wir auch eine Valorisierung vor. Das heißt, Professor Felbermayr hat recht, wir müssen bei den Pensionen was machen. Wenn wir Gott sei dann alle immer älter werden und auch immer länger in Pension sein dürfen, dann können wir da nicht zuschauen, wie das System sich verselbstständigt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Hebeln. Die Bundesregierung hat sich zu genau den soeben angesprochenen Hebeln entschieden.
Aber zur Inflationsanpassung da auch noch zusätzlich dazu?
Also ich glaube, man muss sich für eine Schwerpunktsetzung entscheiden. Man kann nicht alles machen, weil auch Pensionistinnen und Pensionisten haben ein Leben lang eingezahlt und wir sind ihnen auch zu Dank verpflichtet, dass es uns ja heute auch noch so gut geht. Und deswegen müssen sich Pensionistinnen und Pensionisten darauf verlassen können. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, ob wann und wie kommt man in Pension. Und die Bundesregierung, bestehend aus 3 Parteien, hat sich ganz konkret dazu entschieden, die Korridorpension enger und strenger zu machen.
Ein entscheidender Punkt ist dann natürlich, wie viel man zuschießt als Steuerzahler zu den Pensionen, das Umlagesystem funktioniert nicht mehr. Aber lassen wir das einmal ganz kurz beiseite. Machen wir es jetzt ganz konkret, auch mit Maßnahmen, die Sie vorhaben. alle Ministerien müssen sparen, ihr es auch. Schauen wir uns da ganz konkret zum Beispiel die Förderungen an, die Bauwirtschaft. Die sagt natürlich, es muss etwas passieren. Es ist jetzt schon ein Paket geschnürt worden. Aber zum Beispiel, machen wir es konkret, es hat bis zur letzten Regierung Förderungen gegeben zum Heizkesseltausch zum Beispiel. Das ist für die Bauwirtschaft ein ganz wichtiger Punkt. Ganz konkret, wird es das weitergeben oder nicht? Und auch ganz konkret, Autowirtschaft, vertreten Sie natürlich auch ein Stück weit. 3.000 Euro hat es gegeben, wenn man sich ein E-Auto kauft. Hat immer geheißen, dass eine grüne Subvention hat. Ist aber für die Autowirtschaft essentiell wichtig gewesen. Wird es die auch weitergeben?
Also es ist ein bisschen schwierig, so nach dem Motto, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Auf der einen Seite müssen wir konsolidieren, müssen wir sparen, sollen aber gleichzeitig keine einzige Förderung angreifen dürfen.
Ja, für die Wirtschaft wichtig.
Und deswegen ist es jetzt entscheidend, sich genau anzusehen, welche Förderungen haben eine Wirkung, mit bewirke ich auch etwas, habe ich auch einen Lenkungseffekt, und da hat diese Bundesregierung entschlossen eingegriffen. Wir haben bereits gestrichen den Klimabonus über 2 Milliarden Euro, wo sich jeder freut über die 150, 160, 180 Euro, aber die null Auswirkungen aufs Klima haben. Oder die Abschaffung der Bildungskarenz war auch so eine Maßnahme, wo im großen Stil quasi Auszeitmodelle gefördert wurden und das null Impact gehabt hat auf den Arbeitsmarkt, auf die Höherqualifizierung, auf die Beschäftigung. 650 Millionen Euro, und jedes Ministerium wird auch selbst im eigenen Wirkungsbereich 15% durch einsparen. Da laufen gerade auch die Gespräche mit dem Finanzministerium, und da schauen wir uns gerade in unserem Haus alle Förderungen ganz genau an. Welche Wirkung haben sie? Was bewirken sie? Welchen Einfluss haben sie auch auf ein etwaiges Wirtschaftswachstum? Und auch dem werden wir entscheiden, welche Förderungen wir auch neu oder redimensionieren werden.
Das heißt, man kann sagen, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, ob E-Autos weiter gefördert werden oder Heizkessel. Das ist richtig. Das wissen Sie noch nicht.
Also erstens muss man immer bitte die Minister fragen, die die jeweiligen Förderungen auch verantworten. Sie können mich gerne zu allen Förderungen fragen aus dem Wirtschaftsressort. Die beantworte ich Ihnen. Aber wir sind gerade dabei, das Stück für Stück auch zu prüfen, auch gemeinsam mit Expertinnen und mit Experten. Weil es geht ja nicht darum, dass man wahllos in Wildwestmanier irgendwelche Förderungen rausschießt, sondern dass man sich anschaut, hat diese Förderung eine Wirkung oder ist sie halt liebgewonnen aus irgendeinem Grund? Wir haben nicht mehr das Geld, um mit der Gießkanne alles zu fördern. Österreich hat eine der höchsten Förderquoten Europas, und da müssen wir runter. Das ist auch ein Grund, warum wir beim Budgetdefizit so dastehen,
aber
wie wir dastehen.
Sagen Sie uns doch eine konkrete Förderung, wo Sie jetzt in Ihrem Ressort sagen, so, das werden wir in Zukunft nicht mehr fördern.
Also ich habe Ihnen zwei ganz große Positionen auch genannt, die Bildungskarenz und den Klimabonus. Und wir
das ist
schauen,
schon länger bekannt, aber etwas, ja, was wir vielleicht noch nicht wissen. Also Klimakarenz,
viel Unsicherheit bei den Menschen.
Natürlich. Also ich glaube nicht, dass die Unsicherheit genau aus diesen Bereichen rührt, aber es geht genau um die Frage, zum Beispiel im Energiebereich. Mhm. Welche Förderungen machen Sinn, welche machen weniger Sinn? Zum Beispiel die Förderung von PV-Anlagen, 20% der Mehrwertsteuer im Äquivalent, ist eine Förderung, die es jetzt nicht mehr braucht. Warum? Weil es war seinerzeit eine Maßnahme, wie die PV-Paneele, die Installation sehr, sehr teuer war, dass man das attraktiver macht für den Endkunden. Mittlerweile sind die Preise so niedrig, dass ich das nicht mehr fördern brauche. Und was wir machen werden, zumindest in meinem Verantwortungsbereich, ist, dass wir, wenn wir neue Förderungen einführen, hier auch eine Sunset-Clause machen, also ein Ablaufdatum machen, weil derzeit haben wir die Kultur, es gibt immer einen guten Grund, etwas zu fördern, und dann kann man es aber nie abschaffen. Und da brauchen wir ein bisschen eine mutigere Kultur, dass wir Förderungen dann zuschießen, wenn wir Lenkungseffekte erzielen wollen, aber dann wieder aus dem Markt nehmen, wenn es diese Effekte nicht mehr braucht.
Vielleicht ganz kurz noch zu den Sparmaßnahmen auch bei Ihnen im Ministerium. Der Finanzminister heute auch noch bei uns zu Gast, mit dem müssen Sie eben auch sprechen, wenn es darum geht, wo Sie sparen.
Nicht
können.
In dieser Frage, sondern nicht, in vielen Fragen spreche ich mit Ihnen.
Aber wo sehen Sie in Ihrem Ministerium, wo kann man da den Hebel ansetzen?
Also Sie können sich darauf verlassen, dass das Wirtschaftsressort die 15% Vorgabe auch erfüllen wird. Wir haben jetzt den Auftrag gehabt mit dem Finanzminister, was die Rahmenbedingungen betrifft, und das Wirtschaftsressort wird seinen Beitrag nicht nur leisten, sondern genau das erfüllen, was im Regierungsprogramm drin steht.
Eine allerletzte Frage habe ich noch, bitte um kurze Antwort, weil eigentlich sind wir schon über der Zeit, aber zum EU-Defizitverfahren. Der Generalsekretär hat gestern in der ZIB 2 ein bisschen so geklungen, als wäre das jetzt doch nicht mehr ganz tabu. Er hat da konkret gesagt, die Schmerzgrenze ist die Konjunktur. Sie als Wirtschaftsminister, was genau heißt das denn?
Also ich weiß jetzt nicht, auf was er da angespielt hat. Ich kann nur sagen, die Schmerzgrenze ist die Konjunktur, dass wir jetzt nicht noch in weitere Sparmaßnahmen greifen werden, die eine negative Auswirkung haben auf ein mögliches Wirtschaftswachstum, wenn das in diesem Zusammenhang gesagt wurde. Ich würde aber generell ersuchen, was das ganze Defizitverfahren betrifft, da ein bisschen die Emotion rauszunehmen. Wir können überhaupt nicht einschätzen, welchen Ausmaß uns das überhaupt betreffen würde. Jetzt haben heute mal IHS und WIFO die Zahlen vorgelegt. Es fehlen noch zur Gänze die Überprüfung der Zahlen der Gemeinden, der Länder und der Sozialversicherungen. Wir reden ja immer von einem gesamtstaatlichen Defizit und nicht nur vom Bund. Das wird Anfang nächster Woche vorliegen und dann wird man eine Entscheidung treffen können. Und schließlich endgültig entschieden wird es im Juni durch die Europäische Kommission, ob ein Defizitverfahren eröffnet wird oder nicht.
Herr Minister, ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Danke für die Einladung.
Und wie angekündigt ist bei uns gleich noch ein weiterer Minister, Finanzminister Markus Matterbauer von der SPÖ.
Vorher schauen wir aber noch mal ganz schnell in diese heutige Pressekonferenz der beiden Wirtschaftsforschungsinstitute. Holger Bonin, der Direktor des Instituts für höhere Studien, sagt da nämlich auch noch Folgendes in Richtung Politik.
Aber die sehr schwierige Wirtschafts- und die sehr schwierige allgemeine Welt lange verlangt danach, jetzt auch politisch dicke, aber sinnvolle und notwendige Bretter zu bohren. Wenn die Politik dazu die Kraft findet, könnte dies verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen und helfen, dass wir hoffentlich demnächst wieder bessere Konjunktur- und Wachstumsprognosen verkünden können.
Und darüber wollen wir jetzt eben sprechen mit dem Finanzminister Matterbauer. Herzlich willkommen im Studio bei uns.
Guten Abend.
Reden wir gleich über diese dicken Bretter, die da angesprochen worden sind. Inwieweit sind Sie eben bereit, die zu bohren? Machen wir es ganz konkret. Lohnabschlüsse im öffentlichen Bereich unter der Inflation oder auch Pensionen unter der Inflation. Waren da heute auch bei dieser Pressekonferenz Thema, dass die wichtig werden in dieser Situation. Sind Sie dazu bereit?
Generell bin ich der Meinung, dass die Löhne die Sozialpartner verhandeln. Was den öffentlichen Dienst betrifft, hat die vergangene Regierung Löhne schon verhandelt, und zwar auch die Löhne für nächstes Jahr. Das heißt, in dem Sinn ist die Sache gesettelt und wir verhandeln dann für 2027 wieder mit den Gewerkschaften.
Die Löhne für nächstes Jahr Inflation plus ein 0,3, also da sind wir nicht unter der Inflationsrate. Sie sagen richtig, die sind natürlich schon ausverhandelt, aber für die kommenden Jahre leider, also wir hoffen natürlich alle nächstes Jahr dann wieder auf einen Wirtschaftsaufschwung, aber wir sehen, wir sind das dritte Jahr in einer Rezession. Also können Sie sich da zumindest auch vorstellen, dieser Empfehlung von Gabriel Felbermayr zu folgen und dann unter der Inflationsrate abzuschließen?
Das ist wirklich ein Verhandlungsprozess. In Österreich sind alle Kollektivvertragsverhandlungen ein Verhandlungsprozess. Es gibt nirgendwo, wo vor den Verhandlungen klar ist, was passieren wird. Wir haben natürlich enorme budgetäre Herausforderungen und ich werde mich dann bemühen, mit den Gewerkschaften so zu verhandeln, dass das Budget im Blick ist bei diesen Verhandlungen. Es geht aber um die Einkommen der Arbeitskräfte klarerweise und normalerweise findet man, oder man hat immer in Österreich eine gute Lösung gefunden, aber der werde ich jetzt nicht vorgreifen.
Und bei den Pensionen?
Bei den Pensionen hat die Bundesregierung vereinbart im Regierungsübereinkommen, dass wir Maßnahmen setzen, die die Pensionsausgaben oder den Bundeszuschuss zu den Pensionen auch begrenzen werden. Wir haben heuer noch eine Maßnahme, nämlich die Anhebung des Krankenversicherungsbeitrages, wo gleichzeitig die Gesundheitsleistungen auch ausgebaut werden oder die Rezeptgebühren eingeschränkt oder gedeckelt werden. Aber das ist ein wesentlicher Beitrag, den die Pensionistinnen und Pensionisten heuer schon leisten. Und dann kommt es zur Anhebung des Andrittsalters in der Korridorpension. Also wir haben eine Reihe von Maßnahmen im Pensionsbereich schon vorgesehen, weil zu dieser Sanierung des Budgets alle Bevölkerungsgruppen beitragen werden müssen.
Sie sagen in diesem Zusammenhang auch immer, die Pensionen sind sicher. Ich muss aber dazu sagen, der Staat schießt pro Jahr bei den Pensionen 12,8 Milliarden Euro zu, sagen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wie können Sie das sagen, dass die Pensionen immer sicher sind? Das heißt ja, dass das immer aus dem Budget finanziert werden muss, ein Großteil.
Das ist seit der Schaffung des allgemeinen Pensionsversicherungssystems nach dem Zweiten Weltkrieg so der Fall, dass ein Teil über Arbeitgeberbeiträge, ein Teil über Arbeitnehmerinnenbeiträge und ein Teil vom Staat kommt.
Das wird aber immer größer, weil es immer weniger gibt, die für die Pensionen.
Ja, und bezahlt. Wir haben ja die langfristigen Prognosen der Europäischen Kommission und auch des Finanzministeriums, wo es so ist, dass die Pensionsausgaben insgesamt ab dem Jahr 2030 etwa stabil sind, trotz der steigenden Zahl der Älteren an der Gesamtbevölkerung. Wir haben allerdings jetzt in den nächsten 5 Jahren steigende Zuschüsse zum Pensionssystem und wir setzen jetzt Maßnahmen, damit das nicht so stark ansteigt.
Diese Maßnahmen, die Sie da jetzt auch angesprochen haben, die hat der Hartmannsdorfer auch schon angesprochen, zum Beispiel eben Verschärfungen bei der Korridorpension, bei der Frühpensionierungsmöglichkeit. Aber jetzt ganz konkret gefragt, ich bin 37. Wenn ich jetzt noch 25 bis 30 Jahre, schauen wir mal, wie lange arbeite, können Sie mir jetzt hier versprechen, dass ich von meiner Pension leben kann?
Das österreichische Pensionssystem hat das Ziel, den Lebensstandard der Menschen zu sichern. Und er hat bisher eingehalten und alle Prognosen sagen, dass das möglich ist. Also wir werden uns wahrscheinlich in 25 Jahren jetzt nicht gegenüber sitzen, aber vielleicht treffen wir uns dann einmal. Ich bin sicher, dass Ihr Lebensstandard gesichert ist, auch im Alter. Unser österreichisches Pensionssystem ist insgesamt ein sehr gutes. Da sind sich alle Experten und Expertinnen einig. Aber wir haben jetzt natürlich im Zuge der Budgetsanierung die Notwendigkeit, hier auch entsprechende Beiträge fürs Budget zu bringen. Und alle tragen bei, sodass wir zu einer gemeinsamen guten Lösung kommen.
Erlauben Sie mir eine letzte Frage zu den Pensionen. Im Regierungsprogramm steht auch, dass die zweite und dritte Säule, also die betrieblichen Pensionen und die private Pensionsvorsorge, dass die gestärkt werden soll. Machen wir es konkret bei der privaten Pensionsvorsorge. Wenn jetzt kein Anleger für ihre Pension ganz einfach sparen wollen, das über Jahre, Jahrzehnte machen, sind Sie dann dafür, dass das steuerbegünstigt wird, dass da zum Beispiel die Kapitalertragssteuer wegfällt?
Wir haben jetzt schon Begünstigungen für die zweite Säule, für das Betriebspensionssystem. Und ich finde
nicht alle Unternehmen, muss man auch dazu sagen, deswegen ist die dritte.
Genau, auf diesen Punkt wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Also ich würde es gut finden, wenn sich viele Unternehmen finden, die ihren Mitarbeiterinnen eine zusätzliche Pensionsabsicherung geben. Das kann vielleicht auch im Wettbewerb um die Arbeitskräfte, in den kommen wir immer mehr hinein, weil die Zahl der Jungen nicht mehr so groß ist. Also die Unternehmen werden sich bemühen müssen, Arbeitskräfte zu bekommen. Das kann vielleicht ein Goodie sein, sozusagen in dem Sinn, wir sind attraktiv, weil wir da in der zweiten Säule was anbieten. Und der Staat begünstigt das im Moment schon und dabei soll es auch bleiben.
Also für die dritte gibt es nichts, dass man...
Da muss man sehr vorsichtig sein, weil wenn wir jetzt sozusagen zusätzlich für die zweite und dritte Säule auch noch Geld ausgeben, wir können
wollen. Steht im Regierungsprogramm.
Ja, grundsätzlich können wir über solche Sachen reden. Das ist genau der Punkt, den ich machen möchte. Aber im Regierungsprogramm steht bei allen Maßnahmen, die ab 2027 kommen sollen, ein sogenannter Budgetvorbehalt. Das heißt, es braucht für jede Maßnahme eine Gegenfinanzierung. Und ohne diese Gegenfinanzierung wird es meine Zustimmung nicht geben.
Genau, da kommen Sie eben als Finanzminister ganz massiv ins Spiel. Jetzt haben wir ja diese Woche auch die Nachricht bekommen, dass das Budgetloch 12 Milliarden beträgt, also eigentlich fast doppelt so hoch ist. Und am Montag erwarten wir noch die übrigen Zahlen aus Ländern und Gemeinden. Was erwarten Sie denn davon? Noch eine weitere negative Überraschung?
Ich möchte zunächst sagen, also die Zahlen, die am Anfang der Woche kolportiert wurden, nämlich im Budgetausschuss und über die wir dort auch diskutiert haben, sind auf Basis der Prognosen des Fiskalrats und der Österreichischen Nationalbank über das Budgetdefizit im heurigen Jahr gewesen. Jetzt haben wir am Montag die wichtige Information für die Budgeterstellung, nämlich wie ist das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden, Sozialversicherung im vergangenen Jahr gewesen. Und wenn wir diese Daten haben und ich befürchte ein bisschen, dass die Zahlen für 2024 gerade auch bei Ländern und Gemeinden schlechter sein werden als 2023. Aber wenn wir diese Zahlen haben, können wir jetzt aufbauen, unsere Erwartungen für 2025 formulieren und dann das Paket der Budgetsanierung dann darstellen. Und ich werde das präsentieren in der Öffentlichkeit am 13. Mai, wenn ich die Budgetrede halte.
Aber ein bisschen einen Einblick haben Sie ja wahrscheinlich auch schon in diese oder eine Vorahnung, wie die Zahlen ausschauen könnten. Da hört man zum Beispiel, dass jetzt gerade im Roten Wien da ein großes Minus stehen dürfte.
Es ist so, dass die Länder, Gemeinden und Sozialversicherung, also alles, was nicht Bund ist bei den Gebietskörperschaften, schon im Jahr 2023 ein Defizit von 2,5 Milliarden Euro insgesamt hatten. Und das hängt ja auch stark mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen, denn die Einnahmen der Länder, Gemeinden, Sozialversicherung hängen an der Beschäftigung und den Einkommen der Leute. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für Kinderbildungseinrichtungen, die zum Beispiel bei den Gemeinden relevant sind. Also ich würde auf dieser Basis, wo das Jahr 2024 ja noch einmal einen Rückgang in der Wirtschaftsleistung gebracht haben, erwarten, dass das Defizit eher höher ist als 23. Aber ich muss mir auch die Zahlen am Montag anschauen und ich bin immer der Meinung, wir schauen uns die Zahlen und die Fakten an, dann ziehen wir unsere Schlussfolgerungen und darauf bauen wir die Politik auf. Also ich warte einmal auf die Zahlen.
Klar ist aber, alle müssen sparen, das haben Sie selber gesagt. Das betrifft natürlich auch die Ihr Kollege Wolfgang Hartmannsdorfer war gerade vorhin hier, der hat gesagt, er schafft die 15%. Muss das jedes Ressort, jedes Ministerium schaffen?
Es ist so, dass wir in der Anfang dieser Woche mit allen Ministerinnen und Ministern gesprochen haben. Wir haben ihnen gesagt, wie die Lage ist. Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, dass alle beitragen. Es gibt kein Ressort, das nicht sparen wird. Und wir haben uns darüber verständigt, bei manchen Ressorts sind die Sachleistungen größer, bei anderen etwas kleiner, wo die Spielräume sind. Aber insgesamt wollen wir auf diesen Betrag von 1,1 Milliarden Euro an Einsparungen kommen, die im Regierungsübereinkommen festgehalten sind. Und das ist eine enorme Herausforderung für alle Ministerien. Also ich freue mich, wenn Wolfgang Hartmannsdorf, er hat es mir gegenüber euch auch versichert in dem Gespräch, zugesichert hat, dass er das schaffen wird. Alle anderen rechnen im Moment und schauen, wie sie auf diese Beträge kommen. Es ist auch so, dass da viel Arbeit auf der Ebene der Beamtinnen und Beamten stattfindet, weil die müssen sich ja verständigen, wo sind die Spielräume, und dann werden wir auf der politischen Ebene das verhandeln. Aber es waren alle Gespräche mit den Kolleginnen sehr lösungsorientiert und sehr bereit, zum großen Ganzen beizutragen.
Komplett klar, aber wie werden das die Bürgerinnen und Bürger denn spüren? Wenn es da um Einsparungen geht, da geht es ja dann auch darum, dass es eben zum Beispiel Förderungen nicht mehr gibt, Zuwendungen von den Ministerien nicht mehr gibt, es Teile gibt. Das spüren ja dann alle, oder?
Es gibt keine Budgetsanierung, die man nicht merkt. Und wir haben eins der größten Sparpakete, das in der Geschichte des Landes gemacht wird. 6,4 Milliarden Euro insgesamt teuer, 8,7 Milliarden, wenn man nächstes Jahr dazu nimmt. Dieses Sanierungspaket werden alle spüren. Und ich kann deshalb nur dazu aufrufen, wir haben die Ausgangslage sozusagen geerbt. Ich bin seit 3 Wochen in der Politik und seit 3 Wochen in der Regierung. Wir müssen mit dem umgehen, wie die Lage jetzt ist. Die ist unerfreulich, wirtschaftlich, budgetär. Und wir müssen in Österreich jetzt alle zusammenhalten, auch Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung. Aber das wird merkbar sein. Wir versuchen, Maßnahmen zu finden, die wenig die Konjunktur und die Beschäftigung dämpfen, weil das kostet uns dann wieder Steuereinnahmen und wir würden uns in diesen Teufelskreis hineinbegeben, wo die Lage immer schlechter wird. Das versuchen wir zu vermeiden, und deshalb wurden eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, wo ich als Ökonom glaube, dass die wenig negative Effekte haben. Die Bankenabgabe bringt uns zusätzlich 350 Millionen Euro heuer. Das wird kaum merkbar sein, nehme ich an. Andere Maßnahmen, wenn Förderungen gekürzt werden, hat irgendwer bislang die Förderung bekommen, und der oder die wird sagen, es ist nicht erfreulich, aber so ist die Lage und so sind die Notwendigkeiten im Budget.
Jetzt haben Sie gesagt, gerade selbst auch angesprochen, diese 6,4 Milliarden, die dieses Jahr eingespart werden sollen. Sie sagen aber auch heute, mehr wird man dieses Jahr, also man wird jetzt nicht noch mal mehr sparen. Jetzt wissen wir aber eben auch nach den Konjunkturprognosen von heute, damit wird man das EU-Defizitverfahren nicht abwenden können. Warum stellt sich die Regierung jetzt nicht hin und sagt, ja, das wird kommen?
Wir sind jetzt im März. Wir haben schon in unserer ersten Regierungswoche mit dem Parlament beschlossen, die ersten Maßnahmen, die am 1. April in Kraft treten. Das sind schon ungefähr 1,2 Milliarden Euro, die wir schon beschlossen haben im Parlament. Jetzt werde ich das Doppelbudget am 13. Mai vorlegen. Dann sind die parlamentarischen Beratungen. Und wir haben noch viel Arbeit bis zum 13. Mai hin, das Ganze wirklich auf den Boden zu bringen. Kommen die parlamentarischen Beratungen, die Maßnahmen, die wir dann beschließen können, am 1. Juli in Kraft treten. Also dann ist schon das erste halbe Jahr vergangen. Ich will damit sagen, dass das eine wirkliche Herkulesaufgabe wird, die 6,4 Milliarden Euro für heuer zu bringen. Und ich kann mir jetzt schwer vorstellen, wir arbeiten jetzt die ganze Zeit an diesem Budget, jetzt sozusagen noch Zusätzliches zu bringen, wo wir die am leichtesten zu treffenden Maßnahmen, die vielleicht am wenigsten Wirkung haben, jetzt schon im Paket haben und dann zusätzliche Maßnahmen, die dann die Beschäftigung weiter einschränken. Da wäre ich vorsichtig. Wir dürfen uns in diesen Teufelskreis nicht hineinsparen. Und so kann es durchaus sein, dass das Defizit heuer über 3% an der Wirtschaftsleistung sein wird. Aber die Regierung hat sich verpflichtet, möglichst rasch unter die 3%, unter diese magische Grenze von 3% der Wirtschaftsleistung beim Budgetdefizit zu kommen. Und ich habe mit allen Kolleginnen und Kollegen in der Regierung auch vereinbart, dass das unser Ziel ist. In welchem Jahr wir das genau erreichen, ist abhängig von der Wirtschaftsentwicklung und von den Daten, die am Montag kommen. Weil je schlechter die Ausgangsbasis im vergangenen Jahr, desto schwieriger wird es.
Aber ganz konkret nochmal nachgefragt, meine Frage war ja, warum sagt man dann nicht ehrlich, okay, wahrscheinlich wird das EU-Defizitverfahren kommen, weil Sie rechnen ja ganz offensichtlich eigentlich selber damit, wenn ich Ihnen jetzt genau zuhöre.
Wir setzen jetzt zunächst die Maßnahmen. Ich möchte auch den Prozess ein bisschen erklären. Wir machen das Doppelbudget, das tritt am 1. Juli in Kraft. Dann beurteilt die Europäische Kommission unser Sparpaket und wird sagen, das ist ein großes Sparpaket. Und dann macht sie eine Prognose, wie das Defizit ausschauen wird. Das Ergebnis ist dann vielleicht, dass es nicht reicht. Und dann erklärt die Europäische Kommission mit dem Europäischen Rat gemeinsam ein übermäßiges Defizitverfahren. Was bedeutet das? Es bedeutet im Wesentlichen, dass wir im Oktober dann der Kommission präsentieren müssen, noch einmal, welche Maßnahmen setzen wir, um das Defizit abzubauen. Ja, das sind die Maßnahmen, die am 1. Juli in Kraft getreten sind. Und dann wird man einen Abbauplan des Defizits vereinbaren. Den haben wir sowieso in der Regierung auch. Also das wird jetzt nicht die große Geschichte sozusagen. Aber es kann sein, sein, dass es ein derartiges ÜD-Verfahren gibt.
Weil Sie immer von diesem Teufelskreis sprechen und eben davon, dass die Wirtschaft wieder anspringen muss, ist das nicht auch etwas, was eigentlich die österreichische Regierung gar nicht so massiv beeinflussen kann? Wir hängen an der Weltwirtschaft, wir haben von Trump Zöllen, 25% auf Autos will er haben, trifft Österreich ganz massiv. Da kann die österreichische Wirtschaft, die leidet ja darunter, da kann die Regierung ja gar nichts machen.
Das ist ein guter Punkt. Also der Export an Gütern und Dienstleistungen macht in Österreich gut 200 Milliarden aus. Und da sind wir abhängig davon, was international passiert.
50% des BIP.
Ja, also wenn dieser Handelskrieg, den der Herr Trump offensichtlich im Auge hat, der ihm selber jetzt extrem schaden wird, aber wenn er das unbedingt will, dann schadet das auch uns. Auf der anderen Seite wird uns helfen, wenn die deutsche Bundesregierung jetzt diese enormen Beträge in Infrastruktur und Klima investiert. Da werden viele österreichische Firmen zum Zug kommen. Werden wir sehen, wohin die Reise geht. Ich bin eigentlich ein bisschen optimistischer, vielleicht sogar als die Wirtschaftsforscher, wie auch immer. Aber der zweite Teil der großen Nachfrage, etwa gleich groß wie der Export in Österreich, ist die Konsumnachfrage der privaten Haushalte, auch ungefähr 200 Milliarden Euro. Dort haben wir das Phänomen, dass im Moment die Verunsicherung sehr groß ist und die Leute eher sparen als konsumieren. Die wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich glaube, wenn wir einen glaubwürdigen Sanierungskurs als Regierung darstellen, wenn wir sagen, Leute, die Lage ist schlecht, aber wir packen es an gemeinsam in einer Kompromissfindung und wir sind die Regierung, die liefert, dieses Defizit zu verringern, dann glaube ich, dass wir Glaubwürdigkeit gewinnen. Die Leute wissen dann, woran sie sind. Und ich glaube, das wird die Stimmung heben. Ich habe so viele positive Reaktionen, wenn ich in der Früh in die Arbeit gehe. Endlich eine Regierung, die das Problem anpackt, das Problem nicht immer verschiebt und verschleiert, sondern jetzt handelt. Und ich glaube schon, dass das die Stimmung heben kann oder zumindest bemühen wir uns, das zu tun. Ich glaube überhaupt, dass Österreich, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben jetzt ein Problem, 2-3 Jahre. Wir sind aber wirtschaftlich extrem stark, sozial extrem stark. Wir können schon ein bisschen mit Selbstbewusstsein und auch Zuversicht in die Zukunft schauen und wir bemühen uns, dazu beizutragen.
Das nehmen wir als Schlusswort und werden Sie dann an Ihren Taten messen und schauen, wie sich das tatsächlich auswirkt. Vielen herzlichen Dank, Herr Matterbauer.
Vielen Dank.
Und bei uns geht es nach einer ganz kurzen Werbepause weiter und wir analysieren dann dieses Gespräch und natürlich das auch mit dem Herrn Hartmannsdorfer in Kürze. Hier bei uns ist auf Sendung Clemens Oestrich, Chefredakteur von heute, und der bekannte Journalist Josef Fotzi. In Kürze geht's weiter.
Herzlich willkommen zurück zu Beide Seiten Live. Bei uns waren gerade sowohl der Wirtschafts- als auch der Finanzminister und die beiden Interviews wollen wir jetzt hier analysieren.
Und dazu darf ich ganz herzlich willkommen heißen Clemens Oestrich von der Tageszeitung heute. Hallo und herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Und bei uns ist heute auch Josef Fotzi, bekannter Innenpolitikjournalist, jetzt für den Trend tätig. Hallo und freue mich.
Guten Abend.
Wir reden über diese beiden Interviews gleich, hören wir zuerst aber gemeinsam noch einmal rein und zwar in das Interview mit Wolfgang Hartmannsdorfer, wie er da die derzeitige Situation Österreichs beschreibt mit diesem riesigen Minus und diesem dritten Jahr in Folge, in dem wir da in der Rezession sind. Hören wir gemeinsam rein.
Wir werden aus dieser Krise nur herauskommen, wenn wir auf der einen Seite schauen, dass sich Leistung wieder auszahlt, wenn wir zweitens schauen, dass wir den schlanken Staat sicherstellen, entbürokratisieren und drittens vor allem an unserer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Das ist das Hauptproblem von Österreich, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
Herr Oestrich, da werden jetzt ein paar sagen, nona nicht. Also relativ viele Schlagsätze, oder haben Sie auch was Konkretes rausgehört?
Ja, es sind die üblichen Sätze, für die die ÖVP auch steht. Wolfgang Hartmannsdorfer ist sehr, sehr talentiert darin, das auch immer wieder unter die Leute zu bringen, die Kernbotschaften. Die Volkspartei steht ja unter anderem für Leistung. Das macht er sehr, sehr gut. Also er bringt da quasi das Credo, das er hat, auch immer wieder aufs Tapet, nämlich wir müssen jetzt wieder vom Verteilen ins Erwirtschaften kommen, weil verteilen kann man am Ende auch nur das, was man eingenommen hat. Und das versucht er damit kurzen, prägnanten Sätzen immer wieder darzubringen. Und ich glaube, in den ersten Wochen seiner Amtszeit ist ihm das ganz gut gelungen. Er hat ja auch eine enorme Social-Media-Präsenz, Wolfgang Hartmannsdorfer. Und im aktuellen Politbarometer von Peter Hayek, das ich vorhin gesehen habe, ist er der einzige Minister mit einem positiven Saldowert. Also er hat zwar noch nicht mangels überregionaler riesiger Bekanntheit quasi da einen Stockerlplatz nach Hause gebracht, aber für ihn und die Volkspartei dürfte sich das Investment in die Aktie Hartmannsdorfer offenbar lohnen.
Herr Frotzi, man muss jetzt natürlich dazu sagen, er hat in dem Interview natürlich schon noch konkrete Dinge gesagt, aber so rein vom Prinzip, wenn wir uns diesen O-Ton dann noch einmal vor Augen und vor Ohren führen, es waren jetzt schon Schlagworte, wenn man lange in der Innenpolitik dabei ist, das kennt man alles, oder? Man muss in der Verwaltung sparen, Leistung muss sich wieder lohnen, hat er so nicht gesagt, aber trotzdem, das sind doch alles Schlagworte, die man kennt. Braucht es jetzt nicht einen ganz konkreten Plan in der schwierigen Situation?
Naja, Sie haben das Interview gemacht, Sie haben nichts Neues gehört, oder war irgendwas Neues dabei?
Naja, es geht mir aber vor allem darum, Sie haben beide keinen ganz konkreten Plan vorgelegt, wie man da jetzt wieder rauskommt. Das ist schon auffallend.
Ich glaube, das Problem der Regierung ist, sie hat sich auf einen Konsultierungspfad verständigt, auf einen Budgetpfad, und versucht diesen Pfad auch jetzt als Argumentationspfad einzuhalten. Und es gibt aber neue Fakten. Also als diese Regierung abgeschlossen wurde, war das Budgetdefizit mit 6,4 Milliarden als Sparpaket zu erwarten. Und jetzt plötzlich redet man von 12 Milliarden.
Doppelt so groß.
Und dafür gibt es keinen Plan. Und also das wurde nicht ausgehandelt. Und wenn man weiß, wie komplex diese Regierung und wie kompliziert sie verhandelt wurde, nämlich dass man lange gebraucht hat, zum Beispiel um eine Formel zu finden für dieses ÖD-Verfahren. Da gibt's, ich beschreibe das morgen in meiner Kolumne ganz genau, wie man da 7 Stunden gefeilscht hat, um einen Satz, um das irgendwie zu in trockene Tücher zu kriegen, dann merkt man, es bemühen sich beide in den Interviews, wie wir sie ja noch, dass sie die anderen auch noch zeigen, nicht diesen Pfad zu verlassen. Ich habe das Gefühl, man bewegt sich auf rohen Eiern in der Regierung, um ja nicht irgendwie Porzellan zu zerschlagen oder um irgendwas aufzudrücken. Und jeder auf seine Art. Hartmannsdorfer ist eine tolle Marketingmaschine, der kann das und versucht halt mit Power das wegzureden.
Dieses ÖD-Verfahren, das EU-Defizit-Verfahren, das Sie da gerade auch angesprochen haben, Herr Oestrich, das haben wir beide, Hartmannsdorfer und auch Matterbauer, heute ja gefragt. Keiner von beiden hat jetzt wirklich gesagt, ja, also es wird kommen und wir werden damit leben und das ist jetzt mittlerweile auch okay. Warum eigentlich nicht?
Ja, der Kollege Fotze hat schon angedeutet, da gibt es Auffassungsunterschiede in der Koalition auch darüber. Für die SPÖ, glaube ich, ist es gar kein großes Drama, wenn jetzt dieses EU-Defizitverfahren kommen sollte. Für die ÖVP ist es, glaube ich, schon ein Stück weit auch, wie du hast nicht gelernt, gehst zur Schularbeit in die Schule, dann wird das irgendwie von den Lehrern eine Woche kontrolliert, aber irgendwann einmal kommst du nach Hause irgendwie und musst den Föhn vor den Fetzen am Tisch legen. Und für die ÖVP, glaube ich, ist es ein bisschen so eine Situation. Sie hat die letzten Jahre den Finanzminister gestellt.
Seit 1987 abgesehen von der Expertenregierung.
Seit 1987. Und jetzt quasi ein Defizitverfahren bei der EU, wenn das eingeleitet wird, dann hat man quasi schwarz auf weiß. Also so erfolgreich war es dann die letzten Jahre nicht.
Es wird unbeliebte Maßnahmen geben, Herr Fotzi. Die werden auf jeden Fall kommen. Der Finanzminister hat gesagt, jeder wird das spüren, ganz einfach in Österreich. Wie schwierig wird es, diese Maßnahmen durchzusetzen? Wir haben heute Gabriel Felbermayr gehört, der eben gesagt hat, die Pensionen, die Gehälter im öffentlichen Dienst müssten eigentlich unter der Inflationsgrenze abgeschlossen werden. Für 26 geht es nicht beim öffentlichen Dienst, aber trotz alledem, was für eine Nagelprobe wird das für die Regierung?
Also beim öffentlichen Dienst, bei den Gehältern hat sich ja keiner eingelassen auf dieses Thema, das Frau Felbermayr hier vorgelegt hat. Das haben beide, glaube ich, gemieden. Martha Bauer verweist, glaube ich, auf die Sozialpartner in der Frage. Und bei den Pensionen gibt es auch noch außer dem Verweis auf die Korridor der Pension, die neu geregelt werden soll, keine Hinweise. Ich glaube, dass die sie wirklich nicht vorbereitet sind auf diese diese mehr als 6,4 Milliarden. Und sie setzen auf Zeitgewinn. Also das Budget muss jetzt Mitte Mai fertig sein, da geht es im Juni nach Brüssel und dann kommt, wovon die meisten ausgehen, das ÖD-Verfahren. Und dann ist man vielleicht, das sind doch 2 bis 3 Monate hin, hat man noch Zeit, sich doch noch im Hintergrund auf das eine oder andere zu einigen. Ich glaube, die setzen einfach im Moment auf Zeit und versuchen das mit möglichst freundlichen und kommunikativen Gästen einmal die Zeit zu überbrücken bis dahin.
Das können wir uns eigentlich gleich direkt anhören. Mhm. Markus Matterbauer, den haben wir natürlich zu diesen Zahlen gefragt und auch dazu, was jetzt mit den 12 Milliarden ist. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz rein, was er generell da in die Richtung gesagt hat.
Es gibt keine Budgetsanierung, die man nicht merkt. Und wir haben eins der größten Sparpakete, das in der Geschichte des Landes gemacht wird. 6,4 Milliarden Euro insgesamt teuer. 8,7 Milliarden, wenn man nächstes Jahr dazu nimmt. Dieses Sanierungspaket werden alle spüren und ich kann deshalb nur dazu aufrufen, wir haben die Ausgangslage sozusagen geerbt. Ich bin seit 3 Wochen in der Politik und seit 3 Wochen in der Regierung. Wir müssen mit dem umgehen, wie die Lage jetzt ist. Die ist unerfreulich, wirtschaftlich, budgetär und wir müssen in Österreich jetzt alle zusammenhalten, auch Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung, aber es Das wird merkbar sein. Wir versuchen, Maßnahmen zu finden, die wenig die Konjunktur und die Beschäftigung dämpfen, weil das kostet uns dann wieder Steuereinnahmen und wir würden uns in diesen Teufelskreis hineinbegeben, wo die Lage immer schlechter wird.
Mörsdeutscher hat eben auch erwähnt, die Länder und die Gemeinden, da kommen die Zahlen erst nächste Woche. Aber das ist natürlich ein bisschen jetzt die Gefahr da, dass da dann das schlimme Erwachen kommt, wenn da noch mehr Geld fehlt.
Ja, das steht durchaus im Raum. Ich glaube, man muss tatsächlich bis nächste Woche abwarten, bis alle Fakten, alle Zahlen am Tisch liegen, um dann beurteilen zu können, was jetzt wirklich notwendig ist. Ich finde es sehr interessant, die beiden Ausschnitte, die Sie jetzt eingespielt haben. Zuerst Wolfgang Hartmannsdorfer, jetzt Markus Matterbauer. Die beiden als Pendant finde ich sehr, sehr spannend. Auf der einen Seite den Politprofi Wolfgang Hartmannsdorfer, der als Landesrat in Oberösterreich schon eine Bühne hatte, dann als Wirtschaftsbund Generalsekretär. Auf der anderen Seite Markus Matterbauer, ein sehr weit links stehender Ökonom, der Politneuling ist. Ich finde aber sehr wohltuend, wie konkret er noch Ihre Fragen oder unsere Fragen von Journalisten beantwortet, auch wenn die Themen unerfreulich sind. Das finde ich ist etwas, was man ihm durchaus zugestehen muss. Auch sein Auftritt im Hohen Haus bei der dringlichen Anfrage der Freiheitlichen war eigentlich eine angenehme Abwechslung. Also er hat da die Angriffe, die von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz auf ihn eingeprasselt sind, gut pariert, er hat sie genommen und sachlich und ruhig die Fragen beantwortet, die Fakten wie sie am Tisch liegen. Und ich glaube, er hat sich nicht ausgesucht, dass diese Summe jetzt einzusparen ist. Wir wissen, wie er ideologisch tickt, aber trotzdem sagt, okay, wir haben uns darauf verständigt, zum Beispiel, es kommen keine neuen Steuern. Das hat er heute auch noch einmal in einem Hintergrundgespräch vor Journalisten bekräftigt. Und ich glaube, wenn er sich diese Art und Weise beibehält, wird er da auch nicht zum Sprengmeister der Koalition, wie anfangs einige befürchtet haben. Allerdings, auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt ringen auch alle Ministerien mit ihm ums Geld. Schauen wir mal, wie lange das friedlich bleibt.
Also es kommen keine neuen Steuern. Da auf der einen Seite nochmal die Bekräftigung. Im Interview hat er heute daneben auch gesagt, es wird aber auch nicht mehr gespart als die 6,4 Milliarden Euro, die jetzt in diesem Pfad vorgesehen sind für dieses Jahr. Herr Wurzi, wenn jetzt am Montag die Zahlen kommen, die, und damit rechnet auch der Finanzminister, nicht erfreulich sein werden, wieder nicht. Ist es dann gewagt, jetzt schon zu versprechen, es wird trotzdem nicht mehr? Also wir bleiben trotzdem bei diesem Pfad?
Ich glaube, dass hier es werden nochmal diskutiert werden. Das ist klar. Die Neos werden hier drängen. Die werden am meisten drängen. Das, was man aus der ÖVP hört, ist das Wort Schmerzgrenze fällt schon. Die Schmerzgrenze wird verbunden mit dem Abbürgen der Konjunktur. Also es ist noch sehr vage, was die Schmerzgrenze sein könnte. Also ich glaube, es wird kein größeres Sparpaket kommen, weil das schon schwierig umzusetzen ist. Wir werden alle noch erleben, wie schwierig es wird, diese 1,1 Milliarden am Sachaufwand im Budget zu sparen. Also ich höre von Leuten, die sich im Budget gut auskennen und besser als wir alle, weil die sagen, es ist wahnsinnig schwierig, da 1,1 Milliarden herauszuholen, ohne dass irgendwie wirklich was Dramatisches eingespart wird. Möglicherweise hilft man sich da mit dem Trick, den die EU jetzt anbietet, dass man die Militärausgaben aus den Budgets auch rückwirkend herausrechnet. Das wird überlegt. Das ist noch Zeit bis Juni, ob das kommt. Also ich rechne mit keinem zusätzlichen Sparpaket, weil das, glaube ich, politisch diese Dreierkoalition nicht erheben würde. Ich glaube, wenn man das versuchen würde, würde man sich selber in die Luft sprengen.
Herr Österreich, was auch interessant war, was wir mit Wolfgang Hartmannsdorfer besprochen haben, wenn es um das Sparen geht, geht es auch um die Förderungen. Wir haben ganz konkret angesprochen, die Förderung zum Beispiel beim Ölkesseltausch ist für die Bauwirtschaft wichtig, ist auch für viele Menschen, die zu Hause sitzen und sich denken, soll ich das noch machen oder nicht? Oder auch beim E-Autokauf ist auch unklar, bleiben diese 3.000 Euro, diese Förderung, die es da gegeben hat, da hat es überhaupt nicht festgelegt. Müsste man da nicht auch die Härte ganz einfach sagen, ja auch solche ganz bekannten oder beliebten oder verbreiteten Förderungen werden weg sein, um auch diese Unsicherheit bei den Menschen wegzunehmen? Wenn man sich jetzt ein Auto kaufen will, weiß man gar nicht, was man machen soll.
Ja, ich glaube, da ist tatsächlich vielleicht auch noch einiges in Fluss und es ist auch beim Blick in das 120-seitige Regierungsprogramm zu sehen, da ist sehr viel unter Budgetvorbehalt oder es wird evaluiert. Das sind alles Schlagwörter, die da drinnen stehen. Also das wurde einfach auch noch nicht konkreter ausverhandelt. Was mich viel eher interessieren würde, ist, also wir reden jetzt, die Schmerzgrenze ist die Konjunktur, hat der ÖVP-Generalsekretär gestern in einem Interview gesagt. Wenn ich mir jetzt das anschaue, was bis jetzt am Tisch liegt, also wir wissen, was zu sparen ist, was man sich bisher vorgenommen hat. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, essentiell in der derzeitigen Situation, dass die Konjunktur wieder anspringt. Ich bezweifle allerdings, dass die Abschaffung der Belegpflicht unter 35 Euro einen wahnsinnigen Effekt auf die Konjunktur haben wird. Und alle Maßnahmen, die dringend von Wirtschaft und Industrie gefordert werden, wie eine Senkung der Lohnnebenkosten, das ist vertagt auf 2027. Also da bin ich wirklich gespannt, ob man das so lange hinauszögern kann. Vieles ist noch unter Budgetvorbehalt.
Also wenn sich so ausgeht halt dann.
Da nehme ich an, werden irgendwann die Freunde von Wolfgang Hartmannsdorfer im Wirtschaftsbund vielleicht auch mit ihm ein Wörtchen mal reden.
Was Sie gerade angesprochen haben, die Belegpflicht, Wolfgang Hartmannsdorfer hat heute auch wieder gesagt, also 3 Punkte, Budget konsolidieren, dann das Mittelstandspaket sofort und eben dieses Leistungspaket. Aber tatsächlich ist er ja auch wirklich nicht so viel konkreter geworden, was diese großen Pakete sind. Und gleichzeitig sagen Holger Bonin und Gabriel Felbermayr heute, es braucht eine umfassende Strukturreform.
Die berühmte Lohnkosten, Lohnnebenkostensenkung zum Beispiel oder Incentives, damit die Wirtschaft in Gang kommt. Ich glaube, wir werden im Juni in ähnlicher Konstellation wieder hier sitzen, weil im Juni ist die nächste Etappe. Dann wissen wir, gibt's ein UT-Verfahren. Dann haben wir eine neue Wirtschaftsprognose. Dann wird sich die Frage stellen, gibt es eine Schmerzgrenze, wie groß ist die Schmerzgrenze? Ich glaube, wir werden uns in der Frage im Quartalsrhythmus, so wie das die Aktienmärkte oft gebieten, weiter bewegen.
Zoomen vielleicht ganz kurz raus von diesem Thema Wirtschaft ganz allgemein auf die Regierung. Die ist jetzt knapp 4 Wochen im Amt. Wenn man so eine, diese 100-Tage-Schonfrist gibt es nicht mehr. Aber wenn man vielleicht so ganz allgemein sozusagen drauf blickt, welche Bilanz würden Sie da ziehen, wenn man jetzt auf diese erste Zeit blickt der Regierung?
Viel Rauch, wenig Feuer. Mhm. Also man hat sehr viel in Marketingmaschinerie angeworfen und einiges abgefeuert vom Familiennachzug. Das ist aber auch nicht dann ganz so sofort umgesetzt worden, wie es zuerst angekündigt war. Dann die Mietpreisbremse, die allerdings noch nicht für Neubauten zum Beispiel gilt. Dann das Handyverbot an Schulen für Neos. Also das waren, glaube ich, so die Greatest Hits, die Regierung da aus ihrem Programm abgefeuert hat. Also es waren, glaube ich, schon die griffigsten Dinge, die man sich da rausgepickt hat in den ersten Wochen. Und auch einige unangenehme Punkte angreifen muss. Ich sage nur das Stichwort ORF zum Beispiel. Da ist jetzt einzementiert, dass die Österreicher fix bis 2029 die Fernsehgebühr von 183 Euro jährlich entrichten müssen. Also da hat man auch schon Dinge eben jetzt präsentiert, die eher schmerzhaft sind. Grundsätzlich würde ich sagen, unter den gebotenen Vorzeichen war das ein solider Start, mehr nicht. Bei der Ministerriege, also sind ja einige neu dazugekommen und wir haben ja da auch ein sehr, sehr großes Kabinett dieses Mal, gibt es auch Licht und Leute, die gut performen und auch einige Totalausfälle, muss man ehrlich sagen. Also da glaube ich, in den Mühen der Ebene könnte das auch noch relativ schwierig werden.
Wen sind Sie als Totalausfall? Wie Wind, totales Wohl?
Naja, wir haben die ersten Auftritte zum Beispiel gesehen von einer Arbeits- und Sozialministerin, die vom Blatt ablesen muss, dass sie die Ärmel aufkrempeln will. Die leitet ein riesengroßes Ressort beispielsweise, ist für Arbeit zuständig und hat keinen einzigen Tag in ihrer Karriere in der Privatwirtschaft gearbeitet. Also gibt schon Skurrilitäten auch.
Corinna Schumann, die Sie da konkret ansprechen. Herr Fotzi, was ist denn? Am Montag wird es ein Monat. Das ist nicht lange, die Regierung im Amt ist. Was ist bis dahin trotzdem schon mal Ihr vorsichtiges, vorzeitiges Resümee?
Ich versuche mir ein bisschen hineinzudenken in einen durchschnittlichen Österreicher, der sich nicht jedes Detail anschaut, was die Regierung präsentiert. Hin und wieder mal in die ZIP 1 oder Puls 24 Nachrichten schaut.
Nicht nur hin und wieder, das schon.
ZIP 1 hin und wieder und Puls 24 Nachrichten täglich.
Danke.
Ich korrigiere mich. Ich glaube, dass die den Eindruck haben, Sie bemühen sich zu kommunizieren. Also es wird viel kommuniziert, also das fällt mir auf. Der Bundeskanzler überrascht sich ja durch seine ruhige Art. Martha Bauer fällt auf, dass er eigentlich entgegen dem der Vorauspropaganda ein durchaus sympathieringender und auch sympathisch auftretender Minister ist. Hartmannsdorf einer, der sehr, sehr offensiv kommuniziert. Also ich würde sagen, wenn es ein Monatszeugnis gäbe in der Schule, sehr bemüht. Und vielleicht sollte man in das Wasser, mit dem man kocht, ein bisschen noch mehr Gewürz hereingeben manchmal.
Ganz, ganz kurz eine letzte Frage. Und wie sehen Sie den Bundeskanzler? Den haben Sie vorhin auslassen, wie es um die Ministerie gegangen ist. Wie schneidet der ab?
Finde ich, ist die Überraschung dieser Regierung. Hätten ihm wohl sehr, sehr wenige zugetraut. Und im aktuellen Politbarometer Peter Haig für heute rangiert er schon auf Platz 2. Also jetzt, seitdem er das letzte Mal im Jänner abgefragt wurde, massiv zugelegt. Und ich denke, vielleicht ist er der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Die Österreicher sehnen sich jetzt offenbar auch nach Typen, die anpacken und die Probleme, die wir haben, angreifen. Das hat er angenommen, diese Rolle, genauso wie sie Markus Matterbauer angenommen hat.
Vielen Dank, Clemens Oestrich, Chefredakteur bei der Tageszeitung heute, Josef Fotzi, bekannter Journalist und anderem beim Brenn. Vielen herzlichen Dank für die Analyse.
Danke für den Besuch im Studio. Und hier bei uns geht es jetzt weiter mit Kollegen Werner Secker und Wild umstritten. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns dabei waren und bis bald.